Nicht wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit dem nordischen Kombinierer Mario Seidel.
Da hat man einfach keine Chance. Also da kämpft man gegen Mühlen an und man ist da irgendwie so David gegen Goliath und hat da einfach keine Chance. Und der letzte Schritt war dann wirklich, dass man den obersten Sportgerichtshof in Lausanne in der Schweiz anruft und da halt einfach versucht, das Blatt nochmal zu wenden.
Seit er 2020 seitens der Anti-Doping-Behörde beschuldigt wurde, Blutmanipulation betrieben zu haben, kämpft er wie ein Löwe, wie ein Adler darum, seinen Namen reinzuwaschen.
Ich habe wirklich nie an das gedacht, dass man, wenn man nichts falsch macht, dass man trotzdem unschuldig quasi verurteilt werden kann. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was man keinen wünscht. Das wünsche ich nicht einmal meine ärgsten Feinden, dass da sowas passiert. Und ich hoffe auch, dass das sowas nie wieder an Athleten passieren muss.
Christi Peter.
Servus Robert. Heute haben wir ein sportliches Thema und noch dazu ist es ein bisschen ein Krimi. Bitte unbedingt dranbleiben. Wir starten aber mit, wie immer, mit der Vorstellung unseres Gastes.
Ja, genau. Also der Krimi ist es wirklich, aber das, ich sage, ungefähr in einer Viertelstunde geht der Krimi dann los. Vorher haben wir ein Wohlfühlprogramm. Wir haben nämlich einen ganz besonderen Sportler und auch von mir mittlerweile einen guten Freund hier bei uns. Mario Seidel, nordischer Kombinierer seines Zeichens. Einer der besten Österreichs, dem jetzt gerade was ziemlich Heftiges passiert ist. Aber der zwar aus Salzburg kommt, aber einen ziemlich starken Salzkammergut-Bezug hat und ich freue mich sehr, dass du da bist. Servus Mario.
Servus, hallo. Freut mich, dass ich da sein darf.
Uns freut es riesig. Beginnen wir mal, wo bist du aufgewachsen? Wie bist du zum Sport gekommen? Das ist ja schon sehr jung passiert, oder?
Ja, genau. Also ich komme aus dem Bongau, also Salzburger Land, und da hat die Wintersporttradition eigentlich immer schon einen hohen Stellenwert gehabt. Also wir haben alle schon in der Volksschule zum Skispringen, zum Langlaufen gestartet, Skifahren, und also das war immer sehr wichtig für uns und für mich immer von ganz von Anfang an eine riesen Leidenschaft gewesen.
Skispringen ist ein gutes Stichwort, das taugt man gleich mal. Wir haben uns kennengelernt auf der Airpower, wir sind beide begeisterte Flieger. Du wirst das Ganze nach deiner sportlichen Karriere sogar beruflich machen. Und ich habe dich dann gefragt, nachdem du mir erzählt hast, was du beruflich machst, du bist nordischer Kombinierer und dieses Skispringen, das fasziniert mich natürlich. Und ich habe zu dir gesagt, hey, wie fühlt sich das an, wenn man sich auf Ski so eine Schanze runterhaut? Kannst du dich noch erinnern, was du geantwortet hast?
Ja, ich glaube, das ist einfach einer der schönsten Gefühle, was ein Mensch erleben kann, wenn man da mit über 100 km/h quasi auf eine Schanzentischkante zufährt und dann eigentlich einen Köpfler rausmacht. Aber die Luft, die eigentlich so fängt und so trägt, dass man wirklich das Gefühl hat, man kann fliegen.
Jetzt bist du sicher der Erste in dem Podcast, der jemals den Kulm in Bad Mitterndorf runtergeflogen ist. 220 Meter waren das damals. Wie wir uns kennengelernt haben, war das nur dein großer Traum. Was macht denn diesen Kulm so speziell, dass du alles dran gesetzt hast, dass du als Kombinierer trotzdem einmal Ski fliegen kannst?
Ja, genau. Also bei uns ist es so, die größten Chancen sind normalerweise im Weltcup so bis zu 140 Meter. Und Skifliegen war eigentlich für uns Kombinierer eigentlich noch kein Thema. Und jeder, der was mich kennt, weiß, dass ich ein sehr starker Skispringer immer war und dass das meine Leidenschaft ist, meine starke Disziplin. Und deswegen habe ich alles dran gesetzt, dass ich irgendwo nochmal die Möglichkeit kriege, dass ich da am Kulm bei den Spezialspringer vorfliegen darf und habe dann die Möglichkeit gekriegt. Und es war ja wirklich unbeschreiblich schön. Also ich habe zwei Flüge gemacht und zweimal über 220 Meter. Und ja, da fährt einmal das Adrenalin so richtig ein und das ist richtig ein schönes Gefühl.
So als Skiflieger, da braucht man ja ganz eine spezielle Physiognomie, oder? Also ich finde, die schauen immer alle ein bisschen gleich aus.
Ja, ich glaube, es ist schon ein Vorteil, wenn man relativ leicht gebaut ist. Das muss man schon sagen. Natürlich muss man ein cooler Hund sein, ein wilder Hund. Aber man muss da eigentlich von klein auf einwachsen. Also man kann nicht starten und gleich Skifliegen gehen. Man fängt da als kleiner Bub an bei 10-Meter-Schanze und dann steigert man sich halt sukzessive, bis man irgendwann dann wirklich auf eine Skiflugschanze springen kann.
Das habe ich schon mal beobachtet. Ich habe fürs Kinderprogramm schon mal einen Beitrag gemacht über Kids, die da sozusagen reinstarten. Das wird ein bisschen zur Sucht, oder?
Ja, es ist natürlich das Adrenalin-Thema. Ich meine, das kennt jeder. Das macht natürlich süchtig und ja, für mich generell, die Fliegerei hat immer schon ein bisschen süchtig gemacht und extrem Spaß bereitet. Und deswegen, glaube ich, habe ich das auch quasi so forciert, auch jetzt mit dem Pilotenschein nochmal.
Aber jetzt nehmen wir uns einmal mit da auf am Kulm, auf den Zitterbalken da oben. Was geht einem da durch den Kopf? Ich meine, du hast bis jetzt, weiß nicht, was war bis dahin dein weitester Sprung? Ich hoffe, du erzählst uns das jetzt gleich noch. Und dann sitzt du auf dieser Wahnsinnschanze. Jeder aus dem Salzkammergut kennt die. Zumindest einmal unten, man schaut da rauf und kann sich nicht vorstellen, dass man da runterfliegt. Und du sitzt da oben. Wie geht's einem da?
Ja, ich muss sagen, was die davor war, so mein weitester Sprung, so knapp über 140 Meter. Und dann ist er fast nur mal 100 Meter weiter. Also das ist ganz eine andere Dimension. Und ja, ich muss sagen, ich war schon sehr nervös, wie ich die Freigabe da gekriegt habe. Ich bin hingefahren, habe mich extrem fokussiert aufgewärmt. Also ich habe da nichts den Zufall überlassen. Habe da meine Ski genommen, bin in den Sessellift eingestiegen und die Sessellift-Fahrt war gefühlt eine halbe Stunde lang. Also wie weit, dass wir da aufgefahren, also den ganzen Berg rauf und dann oben natürlich der erste Blick einmal runter, da fährt schon mal das Adrenalin ein. Aber es war irgendwie eine Mischung aus schon Respekt natürlich, der Respekt ist nie weg, es ist doch ein Freiluftsportart, es gibt gewisse Faktoren, was man nie zu 100% kalkulieren kann, aber ich habe dann irgendwie das Vertrauen in mir halt gefunden, dass ich gesagt habe, ich habe so gut trainiert, ich habe so viele Erfahrungen schon gemacht und ich traue mir das jetzt zu und habe dann das auf Vorfreude ummünzen können und dann habe ich das eigentlich super umsetzen können.
Und dann gleich nochmal, oder?
Ja, ich hab dann einen zweiten Flug machen dürfen, aber ich habe dann schon gemerkt, das kostet extrem viel Energie, weil man muss sich so konzentrieren, so fokussieren und für mich war es an dem Tag nach die zwei Flüge eigentlich erledigt.
Jetzt sag mal, geh mal zu deiner Karriere zurück. Du hast ja schon angefangen, du hast gesagt, in Pong, wo du herkommst, da ist der Wintersport extrem verhaftet, das ist klar. Aber die meisten wollen doch alpine Skifahrer werden. Wie bist du dann trotzdem zum Kombinieren gekommen?
In meinem Heimatort in St. Veit war das Kombinieren, Skispringer kombinieren immer schon eine Tradition. Also es hat immer schon Vorbilder gegeben, damals mit Reinhard Schwarzenberger, mit Michael Gruber. Also es hat da schon immer wieder Olympiasportler schon gegeben und mir hat eigentlich immer, wie soll ich sagen, mir war immer ein Sportart fast ein bisschen zu langweilig. Also ich wollte so viel wie möglich ausprobieren. Also wirklich auch im Sommer alles Mögliche probiert, von Fußball angefangen, über Beachvolleyball, Surfen, was weiß ich, was alles. Aber mir war definitiv wichtig, dass ich mich vielseitig bewegen kann. Und da habe ich, glaube ich, in der nordischen Kombination die perfekte Sportart erwischt, wo ich im Trainingsalltag nie langweilig wird.
Aber dann reden wir gleich mal übers Langlaufen, weil das ist schon eine Sportart, wo manche sich denken, brauche ich das, will ich das, wie auch immer, ja, weil ich kann mich erinnern, ich bin ja schon ein bisschen älter, aber als Kind konnte ich am Attersee noch langlaufen. Da gab es eine Loipe und meine Großeltern haben das gemacht. Ich glaube, ich habe sogar am Dachboden vom Haus noch die Langlaufski. Das ist schon was sehr Eigenes, oder? Es ist sehr ein ruhiger Sport, oder?
Ja, ich glaube, dass es einfach ein schöner Sport ist. Auch wenn man denkt, das kann man, glaube ich, sehr lang auch ins höhere Alter betreiben. Also es ist gelenkschonend, es fördert die Gesundheit. Wenn man es natürlich, die Technik ist ein bisschen komplex, aber wenn man die einmal beherrscht, glaube ich, ist es richtig ein Genuss. Und ja, ist wie überall, wenn man früh startet, dann wird man natürlich gleich ziemlich gut. Ja, für mich war das eigentlich, ich habe das als kleiner Bursch schon gelernt und deswegen eigentlich ganz eine normale Sportart, eine schöne Sportart, was jetzt ja nicht in Verbindung mit mega anstrengend, natürlich ist Rennenlaufen ist mega anstrengend, da läuft man bis zum Anschlag, aber so das Training an sich ist eigentlich immer ein Genuss.
Aber erklär uns mal, wer hat sich eigentlich diese nordische Kombination einfallen lassen, weil das sind ja zwei Sportarten, die schon sehr unterschiedlich sind.
Ja, genau. Es ist eigentlich einer der ältesten olympischen Sportarten. Also es war bei den ersten Olympischen Winterspielen schon quasi integriert und eigentlich immer deklariert als Königsdisziplin, weil halt zwei komplett verschiedene Sportarten kombiniert werden müssen an einem Tag. Und das ist natürlich eine extreme Herausforderung und erfordert auch im Training natürlich sehr viel Fleiß und auch Aufopferung an zeitlichen Thematik. Also man braucht schon sehr viel Ideen, wie man sich ständig weiterentwickeln kann.
War für dich immer klar, dass du Profi werden wirst, weil deine Karriere, wenn man sich die einmal anschaut, bevor eben dieser Krimi über dich hereingebrochen ist, von dem wir jetzt dann gleich erzählen werden und den viele ja in den Medien auch schon gelesen haben, war das Ganze ja eine Bilderbuchkarriere vom Start weg, muss man sagen.
Ich muss sagen, ich war ja quasi in der Volksschule, habe ich gestartet mit dem Sporteln. Dann bin ich nach Saalfelden in die Unterstufe gekommen, ins Sportgymnasium. Und dann erst ab der Oberstufe bin ich dann ins Skigymnasium gekommen, wo dann ein bisschen quasi professioneller trainiert wird, wo man dann schon eigentlich so Richtung Weltcup-Einstieg vorbereitet wird. Und ja, so ab 15 Jahren habe ich eigentlich dann schon das große Ziel gehabt, dass ich einmal zur Weltspitze aufschließen möchte und natürlich mein volles Potenzial herzeigen kann.
Sag mal deine ganzen Erfolge ein bisschen, oder was waren denn die Top-Erfolge, auf die du gern zurückblickst?
Jetzt kommen wir zur Bilderbuch-Karriere.
Naja, ich habe das Ziel dann wirklich geschafft, dass ich nach der Matura, also nach der Skigymnasiumsausbildung, direkt eigentlich in einen Startplatz im Weltcup gekriegt habe, in der Ramsau am Dachstein. Habe dann eigentlich schon überraschend für mich auch gleich Skispringen gewinnen können im Weltcup und bin dann am Tagesende 12. geworden und somit war es eigentlich die Eintrittskarte in das ganze Weltcup-Geschehen. Also ich bin dann eigentlich seit dem Moment ja ständig Team des Weltcup-Teams gewesen in Österreich und habe mich dann eigentlich von Jahr zu Jahr immer steigern können, bis ich dann schlussendlich einmal an den Punkt gekommen bin, wo ich dann 2017 meine erste Teammedaille gewinnen habe können bei der Weltmeisterschaft in Lahti in Finnland. 2018 Olympia-Bronzemedaille, wo ich quasi als Schlussläufer für Österreich die Medaille heimbringen habe dürfen. Ja, ist glaube ich.
Da warst du ja eigentlich dann Nachfolger vom berühmten Felix Gottwald, der das ja auch gemacht hat als Schlussläufer.
Ja, es war für mich auch in der Situation ein bisschen überraschend, dass ich damals gleich als Junger oder bei den ersten Olympischen Spielen den Bart als Schlussläufer gekriegt habe, aber ich habe die Aufgabe, glaube ich, so gut wie es geht angenommen und war natürlich extrem nervös, aber es ist dann umso schöner, wenn man dann das gemeinsam auch mit den Teamkollegen feiern darf.
Wo liegen deine absoluten Stärken im Sport, würdest du sagen? Ist das das Mentale oder bist du wahnsinnig gut im Langlauf oder bist du der bessere Flieger oder Springer?
Ich würde sagen, vom Talent her ist mir schon ein bisschen das Fliegen in die Wiege gelegt worden. Also ich habe gleich gemerkt, dass das meine starke Disziplin ist. Also ich habe ja, wenn man jetzt zurückschaut, sicher schon über 20 oder 30 Weltcup-Skispringen in der nordischen Kombination gewinnen können. Und das Langlaufen, ich würde nicht sagen, dass jetzt die schlechte Disziplin ist, aber man muss natürlich ständig an sich weiterarbeiten. Also beim Ausdauertraining wird da nichts geschenkt. Also da ist extrem viel Fleiß auch dahinter und Trainingsjahre und auch viel Technik dahinter. Und da habe ich halt versucht, die unter Anführungszeichen schwächere Disziplin so gut wie es geht auszugleichen. Aber es hat dann trotzdem aufgrund meiner super Sprungleistung für ganz vorn dann auch gereicht.
Was ist jetzt der Medaillenspiegel, Zwischenstand in deiner Karriere?
Ja, es ist leider gerade eine hakelige Frage, weil ja doch das Krimi-Thema, das, was wir nachher noch besprechen, im Raum steht. Aber sonst, wenn das jetzt so stehen bleiben wird, wie meine Karriere verlaufen ist, dann wären es quasi 3 Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften, eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen. Und wo ich eigentlich die sind alle im Team gewesen und von den Einzelergebnissen war schon der prägend für mich eigentlich der erste Weltcup-Sieg 2018 in Finnland, weil da habe ich das erste Mal, wie ich da über die Ziellinie als erster gelaufen bin, das Gefühl gehabt, okay, ich habe es wirklich geschafft, ich bin an dem Tag in meiner Sportart der Beste auf der Welt gewesen und das war für mich eigentlich schon so eine Genugtuung nochmal und in der Saison auch nochmal das Nordic Combined Triple gewinnen habe können als erster Österreicher. Das ist so eine Gesamtwertung aus 3 aufeinanderfolgenden Wettkämpfen, also ähnlich wie bei der 4-Schanzentournee bei den Skispringer. Auf die Trophäe bin ich eigentlich am meisten stolz in meiner Karriere.
Also einige Gänsehautmomente. Jetzt hast du gerade das Team auch angesprochen. Du hast einen Kollegen, der auch im Salzkammergut gut zu Hause ist, oder?
Ja, genau. Also unser Youngster, der Fabio Obermeier, ist aus dem Ausseerland, ein richtig cooler Typ. Ist immer ein Gaudi mit ihm und richtig talentiert. Also ich traue ihm auf jeden Fall jetzt für die nächsten Saisonen noch sehr viel zu.
Bevor wir jetzt zum Krimi kommen, würde ich sagen, tauchen wir nochmal ein ins Salzkammergut. Hast du das Salzkammergut im Sommer zum Beispiel auch mal genießen können oder warst du immer im Training?
mehr im Winter, also wie wir schon geredet haben, die Skiflugschanze am Kulm ist natürlich sehr mächtig und sehr schön im Winter. Die geht leider nur im Winter zum Springen. Also es gibt nur keine Martenschanze, die was in der Größenart. Sonst, die Daublitzalm ist ein super Langlaufgebiet, auch sehr schneesicher. Ich meine, in Zeiten des Klimawandels ist für uns Sportler schon immer wichtig, dass wir irgendwo noch so Orte haben, wo wir definitiv gute Bedingungen zum Trainieren haben. Und da ist die Daublitzalm prädestiniert dafür. Bin auch sehr gern dort, ist eine mega schöne Region. Aber auch wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem Flugzeug drüber fliege, über die Salzkammergut, ich glaube, da habe ich irgendwie immer das Gefühl, das ist so das Paradies auf Erden, also mit den Bergen sehen, es ist richtig kitschig.
Aber es ist interessant, es klingt immer mehr heraus, du bist wirklich der Wintertyp, oder?
Naja, wenn man Wintersportler aus Beruf ist, ist natürlich ja das Thema Schnee schon sehr präsent. Aber ich habe jetzt auch nichts dagegen, gell, im Sommer mal auf irgendeinem See zu chillen oder am Boot zu fahren, das ist schon sehr schön.
Gott sei Dank,
wir werden das alles machen, Mario, keine Sorge. Sommer-Attersee-Einladung steht. Jetzt ist es ungefähr 3 Wochen her. Ich verfolge dich auf Instagram. Immer wieder haben wir uns geschrieben und so weiter. Und ich hab dir dann eh geschrieben, ich habe immer große Hochachtung vor dir gehabt und deiner Karriere. Und vor ungefähr 3 Wochen sehe ich dann ein Instagram-Posting von dir, wo du Stellungnahme zum Dopingvorwürfen und zu einer Verurteilung nimmst, die mich wirklich schockiert hat. Und ich glaube, dich auch. Was ist denn da passiert in deinem Leben?
Ja, es ist leider ganz eine tragische Geschichte. Also ich habe ja wirklich sehr schöne Momente oder Zeiten im Spitzensport erleben dürfen, habe aber auch die ganzen Schattenseiten jetzt miterleben müssen, auch mit den Verletzungen, was ich gehabt habe. Also ich habe ja doch 2 schwere Knieverletzungen schon erleiden müssen und wie mich dazu kämpfen müssen. Aber eben mit so einer Doping-Anschuldigung, wie man, glaube ich, als Sportler, das ist so der absolute Super-GAU, wo man eigentlich nie oder hofft, dass man nie auf so ein Thema trifft. Aber mir ist leider so passiert, dass ich 2020, also im Jahre 2020, wo ich quasi bei meiner ersten Verletzung gerade am Weg zurück war, eine Anschuldigung von der NADA Österreich bekommen habe, dass ich meine Blutparameter in die Saisonen 2017 und 2019 gewisse Auffälligkeiten da waren und mir vorgeworfen worden ist, dass ich in den Phasen Blutmanipulation betrieben habe. Und es war für mich, wie ich die Nachricht gekriegt habe, hat es natürlich extremer Schock gewesen und hat eigentlich schon ab dem Tag ein bisschen mein Leben verändert.
Sag mal, wie ist das, dieses Thema Doping? Man hört es ja, wenn man jetzt kein Sportler ist, immer wieder so punktuell, der hat gedopt, dann fällt er wieder raus aus dem Ganzen. Ist das ein Stück weit wie ein Damoklesschwert über einem oder warst du bis zu diesem Zeitpunkt absolut sicher, du machst alles richtig, also kann nichts passieren?
Bis zu der Anschuldigung war ich wirklich der Meinung, wenn man nichts falsch macht, dann wird man da sicher nie Probleme haben. Also ich habe mich mit dem Thema nie befasst davor und dann kriegt man so eine Anschuldigung und dann ist man irgendwie in so einem, kommt man in so einen Strudel rein, wo man auf einmal irgendwie die Welt nicht mehr versteht, wo Gedanken hochkommen, wieso passiert mir jetzt das, wie gibt's das, was ist da los? Ja, und habe dann eigentlich das volle Programm durchmachen müssen, was eigentlich so das Worst-Case-Szenario eines Spitzensportlers ist.
Geh mal ein bisschen genauer auf das ein. Was wird da vorgeworfen? Weil es steht ja nicht drinnen, du hast das und das gemacht, sondern es ist eine reine Interpretation und zwar in deinem Blutpass. Kannst du uns das einmal ein bisschen genauer erklären, was das ist, wie das im Leben eines Sportlers eben kontrolliert wird, dieses Doping und was eben dir genau vorgeworfen wird?
Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Also wir als Ausdauersportler sind alle in so ein Blutpass-System integriert. Also das heißt, wir haben sehr viel Kontrollen, was ich ja grundsätzlich sehr gut finde. Also ist ja wichtig, dass man da schaut, dass alle fair kämpfen, also für einen sauberen Sport. Und da hat man halt so jedes Jahr, sagen wir mal, 10, 15, 20 Kontrollen, wo man immer Blut und Urin abgeben muss. Und die Blutparameter werden dann in so einem Blutpass eingetragen, wo es halt ja für jeden individuellen Ausdauerathleten so eine Art Ober- und Untergrenze definiert wird mit so einem Algorithmus, Computerprogramm. Und wenn man innerhalb dem Korridor bleibt, dann ist man quasi, ist alles okay, ist alles normal. Aber wenn man dann einmal irgendwie Auffälligkeiten oder Schwankungen da sind, die was nicht der Norm entsprechen, das heißt zu dem Grenzwert hinkommt oder sogar drüber, dann wird das halt von den Dopingjäger quasi auf auffällig deklariert und wird halt das so interpretiert, dass das manipuliert worden sein muss.
Aber dann war ja nichts mehr so wie vorher. Dann hat er sogar die Kobra bei dir angeklopft oder eben auch nicht angeklopft, hat dein Leben auf den Kopf gestellt.
Ja, es war dann wirklich so schlimm, dass die Kriminalpolizei, also die in Österreich hängen ja das sehr eng zusammen mit dem Anti-Doping-Gesetz. Wenn so ein Verdacht im Raum steht, können die das volle Programm auffahren. Also dann wirklich der Frage, dass ich über 8 Monate lang also abgehört worden bin, jedes Telefonat, jede Nachricht, Chatverläufe, sogar die Autofahrten sind überprüft worden, wo ich hinfahre. Hab dann auch im Zuge dessen die Untersuchung einer Hausdurchsuchung gehabt, auch bei unserem damaligen Teamarzt die Praxis durchsucht. Und ja, das war, also man fühlt sich da wirklich wie in einem falschen Film, wie ein Schwerverbrecher, obwohl dass ich immer gewusst habe, ich habe nichts falsch gemacht. Und ich habe da wirklich von Anfang an ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist irgendein Missverständnis oder so. Also ich habe versucht, dass ich das gar nicht so richtig nah an mich heranlasse, sondern versucht, das zu akzeptieren. Die machen halt da gerne Untersuchungen, weil es halt Auffälligkeiten da sind, was ja okay ist. Und dann habe ich eigentlich von Anfang an geglaubt, dass das jetzt sich bald auflösen wird, weil da quasi eh nichts gibt. Und das ist dann auch relativ schnell vor der Kriminalpolizei eingestellt worden, das Verfahren, weil es wirklich nichts gibt.
Wie geht man dann damit um? Also du wirst es ja nicht für dich behalten haben, sondern du wirst ja Freunde und Familie eingeweiht haben, oder? Wie war das?
Ja, im ersten Moment ist das extrem schwierig. Man hat immer das Gefühl, man muss natürlich, ich habe versucht, jeden einzuweihen, so gut wie es geht. Auch von Anfang an immer mit offenen Karten gespielt, also mit meinen Teamkollegen drüber geredet, mit dem Skiverband drüber geredet, mit meinem engsten Umfeld. Und für uns war eigentlich alle klar, nein, Mario, da ist nichts, da gibt's nichts, das wird sich schon auflösen. Also die Wahrheit und Gerechtigkeit wird sich sicher durchsetzen. Und es ist dann aber leider trotzdem von der Anti-Doping-Behörde in Österreich ein Verfahren gegen mich eingeleitet worden.
Aber du hast ja alles gemacht, um das zu entkräftigen, die Vorwürfe gegen dich. Und trotzdem, es ist nichts anerkannt worden. Was hast du gemacht? Und das ist ja erklärbar, diese Ausreißer in deinem Blutpass.
Genau, wie ich die Anschuldigung gekriegt habe, war ich natürlich im ersten Moment aus allen Wolken und habe nicht gewusst, wieso kommt es in meinem Körper so zu Veränderungen, die was nicht der Norm entsprechen. Also ich habe am Anfang wirklich Angst gehabt, dass ich das muss irgendeinen medizinischen Grund dafür haben. Also hab dann auch in ÖSV gemeinsam haben wir Ärzte, haben wir versucht zu erreichen, die was mir da schnellstmöglich untersuchen können. Also ich habe dann Gott sei Dank mit dem Dr. Professor Weiß in Innsbruck, sage ich mal, den besten Mann gefunden auf dem Gebiet, Infektologie, Hämatologie, ist der richtige Koryphäe. Und der hat mich dann gleich untersucht, eine Knochenmarkspunktur durchgeführt, wo ich wirklich im Warteraum, das kann ich mich genau noch erinnern, ich habe richtig Panik gehabt, dass ich irgendwie vielleicht so eine Art Leukämie im Vorstadium habe oder dass da bei der Blutbildung irgendein Fehler ist. Das Skurrile war eigentlich, ich habe irgendwie gehofft, dass wir was entdecken, was die Blutparameter erklären kann, aber nicht so schlimm ist, dass irgendwie mein Leben, meine Zukunft irgendwie gefährdet, mein gesundes Leben. Und dann war es eigentlich mit der Diagnose, also Hypergammaglobulinämie, ist ein Immunglobulin-Mangelsyndrom, wo quasi in meinem Immunsystem ein gewisser Defekt vorhanden ist. Das heißt, ich habe da einfach zu wenig Antikörper. Das heißt, ich bin einfach anfälliger wie normale Menschen auf Infektionen. Und vor allem im Winter, Wintersportler ist man ständig am Limit, aber ich bin definitiv viel öfters krank waren wie meine Teamkollegen und auch verschnupft, also leichte Infekte, aber auch schwere Infekte. Und die Häufigkeit in Infekten und die Schwere von den Infekten hat dann quasi meinen ganzen Eisenstoffwechsel irgendwie durcheinander gebracht und das hat eigentlich der Professor Weiß super, super erklären können und für mich war dann eigentlich ja, die Erklärung da, wieso das da so zu Auffälligkeiten gekommen ist, weil ich zu 100% nachweisen kann, dass ich in die Phasen, was mir da jetzt vorgeworfen wird, einen Infekt gehabt habe und das eigentlich dann die Ursache war.
Aber das muss ja dann auch eine unglaubliche Erleichterung gewesen sein, dass du gewusst hast, was ist es, wo kommt es her und dann hast du dir sicher gedacht, so, jetzt ist es ausgeräumt, oder?
Genau, also ich habe eigentlich ständig dran geglaubt, das muss jetzt die Erklärung, die muss ja jetzt irgendwann einmal reichen. Also die Kriminalpolizei hat 0,0 gefunden, was irgendwie gegen mich steht. Und wir haben eine medizinische Erklärung für die Problematik gefunden und ich habe gehofft, dass das jetzt endlich sie auflöst. Aber es ist trotzdem weitergegangen.
Aber jetzt schauen wir uns dieses System einmal an, der Dopingbehörden, die nationale und die internationale. Wir haben einmal gesprochen drüber im Vorfeld zu diesem Podcast und du hast gesagt, diese Systeme, die trachten danach, sich selber zu erhalten. Es war ja wirklich so, alles, was du an Informationen dahin geschickt hast, ist entweder abgeschmettert worden oder nicht zulässig gewesen.
Ja, das ist eigentlich das Tragische. Also ich habe ja sogar nachweisen können, dass auch sehr viele, aber es sind einige Verfahrensfehler passiert. Zum Beispiel, wenn man hernimmt, die Bewertung von meinem Blutpass, habe ich ja so ein Dokument zugesendet gekriegt, wo quasi jede Dopingkontrolle, was ich jemals abgegeben habe, quasi integriert war. Und da war so ein Wettkampfstatistikkalender dabei, der was quasi aufzeigt, ob in die Phasen eine gute Leistung oder eine schlechte Leistung vorhanden war. Und wir sind gleich draufgekommen, dass der Wettkampfkalender entweder komplett falsch ist, oder sogar von anderen Athleten, also da sind wirklich Wettkampfergebnisse einzeichnet gewesen, da wo ich noch nie mein Leben am Start war. Also ich war zum Beispiel noch nie in Sapporo am Start und da ist gestanden Sapporo Good Result. Also da war für mich irgendwie so, das gibt's nicht, da ist irgendwie ein Missverständnis oder ein Fehler passiert. Und das haben wir dann natürlich auch hingeschickt und das ist dann sofort wieder niedergeschmettert worden, wie du gesagt hast. Es ist dann der Wettkampfstatistikkalender ausgetauscht worden und dann halt argumentiert worden, ja, die auffälligen Werte sind ja trotzdem da. Und jetzt beweise einmal, dass das anders zustande gekommen sind.
Aber mal, wenn man sich nur das Papier anschaut, was da drinnen gestanden ist mit den guten Resultaten, dann könnte man ja zu dem Schluss kommen, schau her, da sind auffällig gute Resultate eben nach diesen falschen Parametern zustande gekommen. Aber auch nur am ersten Blick, weil die ja offensichtlich nicht in Betracht gezogen haben, dass du nordischer Kombinierer bist und da ja Langlauf und Skisprung gemeinsam gewertet wird. Die guten Ergebnisse in deiner Karriere kommen ja hauptsächlich, und deswegen habe ich das vorher schon betont, vom Skisprung. Das ist völlig egal gewesen in der Bewertung, oder?
Eigentlich für mich ist ein extrem wichtiger Punkt, aber für die Anti-Doping-Behörden, die haben das wirklich entweder gekonnt ignoriert oder einfach ja nicht ernst genommen, dass die Bewertung in der nordischen Kombination wirklich, wenn es um Blutparameter geht, darf ja eigentlich nur die Ausdauerleistung bewertet werden. Und selbst bei der Ausdauerleistung, so wie es bei mir war, wie die Auffälligkeiten da waren, war ich ja mit Fieber im Bett zu Hause, also das ist auch nachweisbar. Und wie ich dann wieder eingestiegen bin, wie ich den Infekt wieder auskuriert habe und sie die Werte dann wieder schön langsam stabilisiert haben, war es aber das schlechteste Rennen von der ganzen Saison. Also man hat wirklich nur gesehen, dass ich einfach aufgrund von den Infekt noch nachhängen und das hat sich dann erst über die Wochen dann wieder stabilisiert, die Ausdauerleistung. Aber aufgrund meiner guten Sprungleistung habe ich trotzdem relativ gute Resultate erzielen können. Aber das ist überhaupt nicht berücksichtigt worden. Also die haben wirklich nur gesagt, ja, du bist wieder eingestiegen nach die Auffälligkeiten und da war gleich wieder ein relativ gut, also good result da. Und aber eigentlich gar nicht hinterfragt worden, wie die zustande gekommen ist.
Nimm uns noch mal ein bisschen mit zu diesem Thema Blutpass. Wir sind ja keine Spitzensportler, wir wissen das ja nicht. Wie oft im Jahr müsst ihr da Blut abgeben und wie oft wird das kontrolliert?
Boah, das ist ganz unterschiedlich. Also wir sind da in ein System integriert, wo wir quasi jeden Tag angeben müssen, wo wir schlafen, also Übernachtungsort, und eine Stunde am Tag, wo wir hundertprozentig an den Ort oder an der Adresse sein müssen. Und sie können in der Zeit natürlich kommen zum Kontrollieren, also Blut und Urin, aber können auch außerhalb der Zeit probieren. Mhm. Da ist es halt so, wenn man da nicht, zufällig nicht zu Hause ist, dann haben sie quasi Pech gehabt, aber können halt am nächsten Tag wieder kommen. Und da helfen sie natürlich die Proben, bis wir sagen mal 10, 15 Proben im Jahr sind dann da dabei und sind halt immer natürlich unangekündigt. Und genau, das ist die normale Prozedur, wo sich jeder Athlet das akzeptiert oder was einfach für uns als normal ist. Also ich persönlich bin ja nicht gegen das System, sondern ich finde es gut, wenn da Überwachung ist. Aber nur wenn dann quasi wir bei mir Auffälligkeiten da sind und quasi so eine Theorie, so eine schwerwiegende Anschuldigung kommt, dann erwartet man schon als Sportler, dass da auch höchst professionell das betrieben wird und auch so bewertet wird, wie es gehört.
Aber warum agiert die Behörde, warum agiert das System eben nicht so, wie man es erwarten würde? Was glaubst du, ist da wirklich der Zweck, der Grund dahinter?
Es ist echt eine schwierige Frage. Also, wie du schon sagst, ich glaube, so Systeme, die ich glaube, denen geht es gar nicht einmal so um die Wahrheitsfindung, sondern einfach um das System rechtfertigen zu können. Und es ist wahrscheinlich für sehr viele Sportler oder für die Masse sehr gut. Aber wie man meinen Fall sieht, wird es wahrscheinlich in der Medizin immer Ausnahmefälle geben. Also in der Medizin kann man nie von 100% rechnen. Und man kann, glaube ich, wirklich nicht alle Athleten in das gleiche Schema drüber kämmen und glauben, dass das zu 100% funktioniert. Und ich bin wahrscheinlich wirklich einer von den Ausnahmefällen, da wo es halt leider das System nicht funktioniert hat.
Jetzt bist du vor 3 Wochen verurteilt worden, in letzter sportgerichtlicher Instanz. Aber wie viele Instanzen hat es vorher gegeben? Erklär uns das einmal, was die letzten Jahre waren für dich. Du bist ja sogar so weit gegangen, dass du einen Lügendetektor-Test gemacht hast. Und nichts hat irgendwie gereicht in deinem Fall.
Genau, es gibt in Österreich 2 Rechtsinstanzen. Also das ist die ÖADR, die österreichische Anti-Doping-Rechtskommission. Da hat das Verfahren eigentlich gestartet. Bin dann aber relativ schnell in der ersten Instanz als schuldig gesprochen worden. Was für mich eigentlich so der erste Tiefpunkt war, weil das ist, wenn man das erste Mal, glaube ich, ein Rechtsurteil gegen sich als Person kriegt, was nicht stimmt, das ist, glaube ich, einer der schlimmsten Sachen, was da passieren kann. Ich habe dann aber gleich versucht, mich wieder aufzuraffen, neu sortieren, habe dann mit meinem damaligen Anwalt gleich wieder quasi versucht, Einspruch zu erheben an der zweiten Instanz, das ist die USK, ist eine unabhängige Schiedskommission in Österreich, wo ich dann gehofft habe, dass wir da endlich die Wahrheit ans Licht bringen. Es ist aber dann irgendwie ähnlich verlaufen. Also ich habe dann auch weitere Untersuchungen gemacht. Also der Professor Weiß war ja nicht der einzige Mediziner, was dann involviert war. Ich habe mich wieder versucht, neue Mediziner zu finden, die die These bei mir stützt, was das nochmal bestätigt, dass so ist. Eben so ein Lügendetektor-Test gemacht in München. Ich habe das Gefühl wieder gehabt, ja, das wird jetzt wohl reichen, das muss jetzt reichen. Aber es ist dann wieder zu einem Schuldspruch gekommen, wo man wieder sich denkt, wie kann das sein? Das kann es ja einfach nicht sein. Und dann habe ich nach der zweiten österreichischen Instanz habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, da hat man einfach keine Chance. Mhm. Also da kämpft man gegen Mühlen an und man ist da irgendwie so David gegen Goliath und hat da einfach keine Chance. Und der letzte Schritt war dann wirklich, dass man den obersten Sportgerichtshof in Lausanne in der Schweiz anruft und da halt einfach versucht, das Blatt nochmal zu wenden mit einer neuen Kommission, nochmal mit einem neuen Anwaltsteam aus München habe ich dann an meiner Seite gehabt und habe halt wieder versucht, alles, was irgendwie in meiner Macht steht, mit den Sachen, was ich, die Erfahrungen, was ich schon gemacht habe, wie mich wieder bestmöglich aufzustellen. Und es ist aber eigentlich, wenn man jetzt die drei Instanzen sich nochmal durchdenkt, ja, im Nachhinein einfach chancenlos.
Also es klingt alles wie ein Albtraum, du hast gekämpft wie ein Löwe oder in deinem Fall wahrscheinlich besser wie ein Adler, aber gab es irgendwann einen Moment, wo du dir gedacht hast, so, jetzt reicht's, ich schmeiß alles hin und renn einfach davon?
Ganz ehrlich, das habe ich mir schon relativ oft auch gedacht. Haben wir einige Teamkollegen zu mir gesagt, Mario, an deiner Stelle, da hätte ich schon längst was anderes da. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, ich bin da vielleicht einfach doch so ein Kämpfertyp, dass ich da einfach das nicht schlucken kann. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn es eine Möglichkeit noch gibt, wo ich weiterkämpfen kann, dann muss ich weiterkämpfen, weil vielleicht holt mich das irgendwann einmal ein. Und ich denke mir dann in der Zukunft, wieso wieder aufgeben? Also es hätte ja eh noch eine Chance gegeben. Und mein Umfeld hat mich eigentlich auch immer motiviert und gesagt, hey, wenn du zu 1000% weißt, dass du nichts falsch gemacht hast, das wird siegen, wirst sehen. Und so bin ich dann eigentlich immer weitergegangen, bis man schlussendlich jetzt nach 5,5 Jahren mit einem negativen Urteil da sitzen, gegen eigentlich meine medizinische Situation, aber ich sehe es nach wie vor nicht als positiven Dopingfall.
Aber es klingt jetzt vielleicht für manche nicht so schlimm, ist es aber, weil du hast ja ganz viel investiert, du musstest ja selbst sozusagen finanzieren, die ganzen Untersuchungen und so weiter. Du brauchst ja da ein irrsinniges Team auch um dich rundherum, oder?
Ja, das ist natürlich sehr kostenintensiver geworden. Was auch die Challenge war natürlich, dass man überhaupt Mediziner findet, die was in der Thematik nur auskennen. Es ist ja doch sehr komplex, was natürlich, ja, voll schwer ist, dass auch der Mediziner sagt, er gibt seinen Namen und seine Reputation her für so ein kritisches Thema. Doping-Thema ist eigentlich die meiste Reaktion von allen, nein, mit dem wir überhaupt nichts zum Tor haben. Deswegen war es eh schon sehr gut, dass ich trotzdem Mediziner gefunden habe, die was wir da geholfen haben und auch unterstützt haben. Aber dass man auch den Rechtsweg mit den Anwälten, die Verfahrenskosten, was dazu kommen, dass sich das ausgeht, muss man ganz ehrlich sagen, als Kombinierer verdient man halt nicht so viel, dass das ganz locker geht. Da wirklich auch ans Limit gehen müssen, dass sich die Sportrechtsinstanzen jetzt ausgegangen sind. Und ich weiß auch bis zum heutigen Tag nicht, was jetzt wirklich noch auf mich zukommt, also mit dem finalen Urteil.
Weil da kommen nur Kosten auf dich zu, weil du hast ja quasi immer die Kosten von Instanz zu Instanz geschoben. Jetzt hast du eigentlich den Rahmen ausgereizt. Das System ist unfehlbar in deinen Augen. Du hast keine Chance gehabt, du kämpfst aber trotzdem weiter. Was sind deine nächsten Schritte? Was hast du vor?
Ich meine, wie das Urteil gekommen ist, der erste Gedanke ist immer so, was tue ich jetzt? Also wie gibt es das und was tue ich jetzt? Gibt es noch Möglichkeiten? Für mich war halt das jetzt definitiv der Punkt, wo ich den Rucksack endlich einmal los haben wollte und müssen auch. Also das ist ja wirklich eine psychologisch natürlich extreme Belastung für mich und für mein näheres Umfeld gewesen, die letzten 5 Jahre. Deswegen war das die einzige richtige Entscheidung, dann auch in die Öffentlichkeit zu gehen mit der Thematik. Auch wenn ich gewusst habe, dass man natürlich mit so einem Thema schwierig haben wird, vor allem in Österreich, auch mit der Vergangenheit, was schon passiert ist. Aber ich habe trotzdem gehofft und probiert, dass ich so viele Fakten wie möglich an die Öffentlichkeit bringe. Und ich muss sagen, bis jetzt war eigentlich der Zuspruch wirklich sehr gut. Also es haben sich echt sehr viele Leute bei mir gemeldet, die was das verstanden haben, dass da vielleicht dass da ein Systemfehler da ist, dass mir da irgendwas zu Unrecht passiert ist, was nicht erklärbar ist. Und es haben sich ja wieder neue Möglichkeiten ergeben. Also es haben sich auch Anwälte gemeldet, die was irgendwie noch Ideen gehabt haben, auch, ob man Richtung Zivilprozess noch was machen kann. Und da sind wir halt jetzt gerade dabei, in so einer Findungsphase zu überlegen, quasi Leute drüber schauen lassen, die was in der Thematik auskennen und dann zu entscheiden, ob es quasi noch mehr Sinn macht, da weiter zu kämpfen oder nicht.
Aber du könntest ja eigentlich aufgrund dieser Strafe, weil über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen, sofort wieder in den Weltcup einsteigen. Was spricht da dagegen?
Das ist ja auch ein bisschen das Absurde. Also die Sperre, die was jetzt im Raum steht, ist so gelegt worden, dass eigentlich die 4-Jahr-Sperre schon vor 1,5 Jahren wieder ausgelaufen ist. Also es ist ja komische Situation, weil ich bin ja nach wie vor Mitglied im ÖSV, also im A-Kader, und könnte eigentlich nächste Saison ganz normal wieder starten. Es gibt auch sehr viele Leute in meinem Umfeld, die was sagen, hey, tu das, kämpf, also trainier weiter ganz normal und steig nächstes Jahr wieder ein und banier's alle wieder her. Aber es ist nach wie vor, gibt's keine Lösung für meine medizinische Thematik. Das heißt, wenn ich nächstes Jahr wieder ganz normal am Start bin im Weltcup und ich erwische, sagen wir mal, Hausnummer im Dezember, Jänner wieder einen Infekt, weil es ja doch passieren kann, durch den ganzen Wettkampfstress, durch die Flugreisen, durch die Kälte, dass man sowas erwischt und es kommt wieder zu so einer Anomalie oder zu Auffälligkeiten in meinem Blutpass. Ich weiß nicht, was dann passiert. Kommt dann wieder eine neue Anschuldigung und es geht wieder von vorn los. Also das ist wirklich absurd.
Unglaublich. Du hast ja sogar mal vorgeschlagen, dass du die bei einem Infekt komplett in ein Labor legst, jeden Tag Blutabnahmen machst und das ist abgelehnt worden. Und ein eigenes Labor wolltest du zahlen, das ist dann einfach nicht akzeptiert worden sozusagen. Sie akzeptieren nur die eigenen Experten. Das System dreht sich doch um sich selbst, oder?
Ja, das kann man wirklich so sehen, weil das war ja unser Versuch dann auch vor dem obersten Sportgerichtshof, dass man anfragt bei der WADA, okay, ich bin halt wahrscheinlich der Ausnahmefall, bitte macht eine Studie mit mir. Also wenn ich den nächsten Infekt erwische, gröberen Infekt, schlag's mir ein Labor vor, ich lasse mich einweisen, ich lasse mich da 14 Tage einsperren und ich könnte jeden Tag meine Blutparameter abnehmen und dann schauen wir mal, was da tatsächlich vorgeht. Und wenn natürlich da wieder rausgekommen war, die ähnliche Kurve oder ähnliche Auffälligkeiten, dann hätte ich das Ganze erklärt, aber das ist halt abgelehnt worden. Und dann habe ich versucht, selber so ein Monitoring zu betreiben. Also ich habe ja in der Zwischenzeit in die 5 Jahren natürlich weitere Infekte auch gehabt, Corona-Infektion 2022 oder auch wieder eine schwere Knieverletzung, wo ich eine Operation gehabt habe. Und da haben wir quasi im Zuge dessen versucht, so gut wie es geht, selber so ein Monitoring betreiben. Und es hat auch da wieder Auffälligkeiten gegeben, die was aber dann eben von der Gegenseite nicht akzeptiert werden, weil es nicht eher ein offizielles Labor ist. Obwohl das aber ein offizielles medizinisches Labor ist. Also ist ja nicht schlechter oder so. Wahrscheinlich sogar besser, weil kein Transport oder irgendwas dazwischen ist oder wo eine Kühlkette unterbrochen werden kann.
Hat sich dein Verständnis von Gerechtigkeit in der Zeit verändert?
Ja, komplett. Also ich habe wirklich nie an das gedacht, dass man, wenn man nichts falsch macht, dass man trotzdem unschuldig quasi verurteilt werden kann. Und das ist, glaube ich, wirklich was man keinen wünscht. Das wünsche ich nicht einmal meine ärgsten Feinden, dass da sowas passiert. Und ich hoffe auch, dass das sowas nie wieder an Athleten passieren muss.
Aber was mir die ganze Zeit im Kopf so schwebt, ist das: Kann man, wenn es solche Geschichten gibt, überhaupt ruhigen Gewissens jungen Sportlerinnen und Sportlern raten, in dieses System einzusteigen, diesen Weg zu gehen?
Ja, wenn man meinen Fall, glaube ich, so ein bisschen genauer mitverfolgt, dann muss man schon das ganze System auch hinterfragen, also das Spitzensportsystem. Ich war jahrelang der Meinung, Sport ist wirklich das Schönste. Es ist auch nach wie vor eine riesige Leidenschaft von mir. Also ich werde Sport immer sehr gern betreiben. Und ich möchte da keinen in Sport ausreden oder so. Aber ich möchte mit meinem Fall unbedingt aufzeigen, dass da eine Problematik da ist, die was einfach nicht ignoriert werden kann. Also da muss jetzt schon irgendwas passieren, dass man sich da für so Ausnahmefälle was überlegt. Weil es kann nicht sein, dass da Athleten unschuldig, auch wenn es nur wenige Prozentanteil ist, unschuldig über die Klinge springen müssen. Mhm. Für das System.
Das System fürchtet sich wahrscheinlich genau vor solchen Geschichten, weil dann kommt vielleicht eine Lawine hinterher, oder? Weil dann muss sich das System ändern.
Ja, ich glaube, so ein Präzedenzfall in so einem System ist nie gut. Also das wollen sie einfach nicht wahrhaben. Und bevor das das eingestehen, probieren sie natürlich alles, dass das nicht eintritt.
Was ich mich frage zum Abschluss, weil du das jetzt angesprochen hast, Robert, dieses Blutpass-System, da gibt es ja offizielle Äußerungen dazu, dass das 99% aller Fälle aufdeckt. Das steht offiziell so drinnen. Aber was ist mit dem 1%? Weil sobald es 100 Sportler gibt oder 100 Sportlerinnen, fällt ja dieser eine Fall durch den Rost. Das ist doch Wahnsinn.
Ja, es ist eigentlich eine Katastrophe. Wenn man so ein Wahrscheinlichkeitsberechnungssystem über alle Sportler drüber kommt und halt irgendwie hofft, dass das alles passt. Und wie ich schon gesagt habe, zuerst in der Medizin wird es immer Ausnahmefälle geben. Und eigentlich müsste man hergehen und sagen, das System, was sie da zur Berechnung hernehmen für Auffälligkeit, eigentlich müsste man es mal umdrehen und berechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unschuldiger zum Handkuss kommt. Das ist noch nie gemacht worden. Vielleicht sind wir schon bei 3-4%, man weiß nicht.
Sind wir genau bei deiner Geschichte. Gibt's auch Positives, was du aus der ganzen Sache rausziehen kannst? Ich denke zum Beispiel in die Richtung, du hast ja drei Möglichkeiten offen. Du kannst weitermachen, so wie du schon selber angesprochen hast. Du kannst aufhören und was ganz was anderes mit deinem Leben machen. Oder du nimmst das und erzählst deine Geschichte.
Ja, am besten alle drei Sachen. Also jetzt bin ich wirklich schon so tief drin in der ganzen Thematik, dass ich wirklich versuchen werde, sicher das Ganze so gut wie es geht aufzuklären. Also auch vielleicht mit einem, wir sind schon dabei, vielleicht ein Buch zu schreiben oder eine Dokumentation drüber zu machen. Bin ich natürlich offen für alle Vorschläge. Zu 100% würde ich den Spitzensport jetzt auch noch nicht abschreiben. Also es ist nächstes Jahr die Premiere im Skifliegen in meiner Sportart am Kulm. Das habe ich schon noch irgendwo im Hinterkopf, dass ich sage, wieso nicht? Also, dass ich das jetzt nicht komplett aus den Augen lasse. Und aber andererseits habe ich natürlich auch schon andere Pläne, was ich mein Leben noch vorhabe. Also mit der Pilotenausbildung, wo ich gerade aktuell mittendrin bin, die möchte ich auf jeden Fall abschließen. Und ja, vielleicht kommt der Moment, früher oder später wird der sowieso kommen, wo man als Spitzensportler, glaube ich, sagen muss, die Zeit ist vorbei. Aber mit meinen 32 Jahren wäre es sicher noch möglich, auch noch zwei, drei gute Saisonen in der deutschen Kombination zu bestreiten. Und da bin ich jetzt noch ein bisschen so hin und her gerissen und das kann ich, glaube ich, im Moment einfach nicht, also eine Kurzschlussentscheidung treffen.
Das muss reifen, das glaube ich auch. Eine Frage brennt mir noch auf den Lippen. Was sagen deine Teamkollegen? Wie ist da die Beziehung?
Ja, sie haben alle Bescheid gewusst. Es war natürlich extrem schwierig, dass ich jeden ständig up-to-date halte, weil es ja doch so komplex ist. Wir haben dann versucht, einmal in einem gemeinsamen Gespräch alle Fakten offen zu legen und die Thematik so gut wie es geht zu erklären. Ich glaube schon, dass jeder verstanden hat. Es hat auch, glaube ich, jeder bis zum Schluss gewusst, dass mein Fall vielleicht so eine Art 50-50 Chance ist, ob man gewinnt oder nicht. Von meiner Seite her war trotzdem die Rückendeckung immer da. Also da bin ich einer schon sehr dankbar. Und auch die Reaktion jetzt, also wie ich das Urteil gekriegt habe, ich habe versucht, jeden gleich zu kontaktieren. Und es waren eigentlich alle Gespräche sehr positiv und noch einmal sehr motivierend und auch, ja, rückenstärkend, dass ich schon weiterkämpfen soll. Also dass ich das jetzt auf keinen Fall so stehen lassen soll.
Aber die Folgen sind eigentlich arg, nicht? Weil es werden ja Medaillen aberkannt, was auch immer, ja. Also dein Team wird da ja mitgerissen, oder?
Genau, es klingt jetzt im ersten Moment gar nicht so schlimm, dass man sagt, ob die Medaille jetzt daheim im Nachkasten liegt oder nicht. Klingt jetzt, ja. Aber was da finanziell auch dahinter steckt, also wir haben ja alle zusammen quasi das gewungen, wir haben ein Preisgeld für das gekriegt, so wie es jetzt in meinem Fall ist, wenn da 4 Jahre von meiner Karriere gelöscht wird, das heißt ja nicht, dass nur die Ergebnisse annulliert werden würden, sondern auch quasi Preisgelder eventuell zurückgefordert werden und auch gewisse Sponsoren könnten sich natürlich auch melden und was zurückfordern, aber da hoffe ich doch, dass wir vielleicht da nochmal gemeinsam drüber reden können, beziehungsweise, wenn ich jetzt wirklich noch weiterkämpfe, vielleicht können wir das Ganze doch noch mal wenden.
Mario, was oder wer ist der Rettungsanker?
War schon meine Familie und meine engsten Freunde, muss ich sagen. Also die haben mich auch nach der schweren Entscheidung wieder sofort wie ein Netz aufgefangen. Meine Frau, die Vicky, die war bei den Verhandlungen dabei. Also die hat ja das alles mitgekriegt, was da auf uns eingeprasselt ist und ist trotzdem immer stark an meiner Seite gestanden und da bin ich ja sehr dankbar und ich glaube, dass wir auch gemeinsam da durch so eine Krise noch durchkommen.
Mario, vielen Dank für deinen Mut, deine Offenheit, dass du dieses Thema so in die Öffentlichkeit trägst. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, dass man eben sieht, dass nicht Systeme unfehlbar sind, sondern dass eben trotzdem der Mensch dahinter steht. Und ganz am Schluss kommen wir noch zu was Positivem wieder. Wir haben das Gespräch so begonnen, jetzt kommen wir wieder zu was Positivem und zwar zu unserem Wordrap über das Salzkammergut. Du bist zwar jetzt nicht da daheim, aber du bist gern gesehener Gast bei uns, hast viel trainiert hier. Also ich glaube, die Fragen werden nicht so problematisch für dich sein. Also
und vor allem hast du selber mit dem Kulm am Schluss uns wieder zurückgebracht ins Salzkammergut. Erste Frage, am Salzkammergut schmeckt mir?
Steckerlfisch.
Wirklich? Super.
Klischee also. Am Salz kann man gut, taugt man nicht.
Mit Agus?
Sehr sympathische Antwort. Im Salzkammergut fehlt mir...
Am Mattenschanze am Kulm.
Ja, genau. Das wär's es. Dass wir im Sommer auch Skifliegen können.
Ja, genau. Und am oder im Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Die Landschaft.
Das hast du vorher schon
so schön gesagt, ja. Wenn du drüber fliegst, hat man das Gefühl, es ist das Paradies. Hey, alles Gute, Mario. Komm immer wieder zu uns, besuche uns, heute uns am Laufenden. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Danke, Mario Seidel.
Danke.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.